Guten Morgen von mir. Lass uns zusammen beten, bevor wir anfangen. Ihr könnt gerne aufstehen, wenn du möchtest. Vater, ich danke dir, dass du hier bist, unter uns. Du bist immer bei uns, das wissen wir. Aber es ist ja etwas Besonderes, wenn wir zusammen sind, Gemeinschaft genießen, Brüder und Schwestern im Herrn wiedersehen. Das erfüllt uns in einer besonderen Art und Weise. Wir danken dir für diese Zeit heute Morgen zusammen. Segnet jetzt deine Botschaft, segnet dein Wort, als wir weiter über Stürme nachdenken. In Jesu Namen. Amen. Können wir hinsetzen. Wer war schon auf einem Boot oder Schiff? Ein Schlauchboot. Ihr hattet eine Schlauchboot, oder? Oder habt ihr noch? Wer war in einem Boot, auf einem Schiff, in einem Sturm? Sturm. Okay, ein paar von uns. Wir haben das erlebt, als Lara nicht mal eins, 6, 8 Monate alt war. Susans Eltern haben die ganze Familie eingeladen auf eine Kreuzfahrtreise von Los Angeles nach Acapulco, Mexiko und dann wieder zurück. Es war man nennt das die Love Boat Cruise, weil es hat die viele Häfen, wie heißt das Wort, angefahren von einem Serien, das heißt The Love Boat. Ja, es war ganz witzig. Aber am letzten Abend gab es einen Sturm. Susan und Lara ging es super. Wir Jungs, Benjamin Aaron und ich, Rühren im Gesicht. Wir lagen im Bett. Es gibt ein Schokoladeessen, Schokoladebuffet heute Abend, Susan sagte. Nein, danke. Wenn du was für uns holen willst, okay, aber wir gehen nicht. Leider, das war so super, hat sie gesagt. Super geschmeckt. Ein Sturm ist nicht etwas Schönes zu erleben. Aber wir lernen viel mitten im Sturm. Wie sieht deine Realität aus? Das Leben ist schön. Das Leben ist mies. Das Leben ist hart. Das Leben ist bla. Welcher Satz beschreibt dein Leben im Moment? Und wie reagierst du als junger Jesu, egal welcher Satz das war oder ist? Ob das Leben schön ist oder ob das Leben einfach im Moment ganz hart ist. Wie reagierst du darauf als junger Jesu? Überleg mal. Mit diesen Gedanken wollen wir unseren Text für heute anschauen. Für ein paar Wochen habe ich über die Verschwörung gegen Paulus gepredigt. Und das war in Kapitel 23 von der Apostelgeschichte. Und in dem 11. Vers haben wir, Paulus ist jetzt nach Rom. Er fährt heute nach Rom. Ich habe die Vers vergessen, oder bin ich übergesprungen? Naja. Das ist eine Reise. Aber der Vers, ich dachte, ich hatte das drauf. In Vers 11 trat der Herr zu Paulus und sagte zu ihm, sei stark und mutig. Nicht vergessen, was Paulus alles erlebt hat, was die Menschen ihm angetan haben oder tun wollten, sei stark und mutig. Denn genauso wie du in Jerusalem mein Zeuge warst und für mich eingetreten bist, sollst du auch in Rom mein Zeuge sein. Nun, nie habe ich persönlich die Stimme Gottes gehört. Wir waren als Studenten damals aktiv im Sommer in Missionen, kleine Missionsreisen. Und da hat Gott mein Herz berührt. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Da hat er langsam mir gezeigt, ich sollte nach deutschsprachigem Europa zurück. Susan war nicht so zuerst, nicht so einverstanden. Es dauerte noch länger für sie, bis sie auch gespürt, gefühlt hat, dass, ja, ich kann auch dort leben. Wir hatten ganz andere Pläne. Aber wir merkten, besonders als wir wollten mit einem anderen Ehepaar arbeiten, und wir merkten, dass Gott unseren Weg geführt hat, als wir dann in Sydney kennengelernt haben. Ich habe noch studiert, ich habe noch mein Master's, glaube ich, gemacht. Als sie in den Staaten waren, wir haben uns getroffen, über ihre Pläne, unsere Pläne gesprochen und dann haben wir alle gesagt, wir wollen nicht sofort Ja sagen auf beide Seiten, sondern wir wollen darüber beten. Ungefähr ein Jahr. Und dann das nächste Jahr waren wir, glaube ich, in Europa. Ich weiß nicht mehr, in welche Richtung das ging, aber in Deutschland. Und dann haben wir entschieden, ja, wir wollen mit euch arbeiten. Und glücklicherweise haben sie das Gleiche gesagt. Aber wir haben keine Stimme gehört. Aber wir spürten, Gott führte unsere Wege. Ich sage das, um zu sagen, Gott ist aktiv in deinem Leben. Ob man das glaubt oder nicht, ob wir ihn reinlassen oder nicht, er ist aktiv. Die Frage ist, glaubst du das? Die Frage ist, bist du bereit, ihn reinzulassen? Mit ihm zu arbeiten? Paulus bekommt die Nachricht von Gott, dass er nach Rom soll, irgendwann mal. Und in unserem Kapitel dieser Woche passiert es. Lukas schreibt ziemlich detailliert über diese Reise, wie es begonnen ist. Er ist dabei, er sagt immer wieder wir. Man merkt, ja, Lukas ist da. Und er erzählt sorgfältig, was alles passiert. Interessant ist, es ist ziemlich spät im Jahr. Und im Mittelmeer fährt man nicht in einem Schiff im Winter. Und je näher man am Winter kommt, desto gefährlicher wird es, so eine Reise zu unternehmen. Aber sie segeln nach Kreta und landen dort. Und Paulus will eigentlich dort überwintern und warten, bis das Wetter wieder gut ist. Aber der Steuermann und Schiffbesitzer, ob sie ein bisschen Druck gespürt haben, um das Weizen zu liefern in Rom für den Winter, weil sie das brauchten. Es war ein Vertrag und er wollte nicht brechen, er wollte das Geld haben. Guter Geschäftsmann. Sie haben gesagt, nee, da überwintern wir nicht in diesem Hafen in der Mitte, sondern Phoenix fahren wir. Aber dieser Hafen ist nicht erreichbar wegen einige Übersetzungen sagen ein Wirbelwind, ein anderes Wort ist benutzt, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, vielleicht kommt es gleich. Und es ist zwei griechische Worte zusammen. Es beschreibt ein nordöstlicher Wind oder Wind aus dem Westen, so der nordwestliche Wind. Und wenn man nach Westen fahren will und du hast einen Wind im Gesicht, wer hat schon gesegelt? Kiten, wo sind unsere Kiten? Wie macht ihr das, wenn du in der Richtung gehen willst und der Wind kommt genau dagegen? Wie fliegst du so hier dahin? Zickzack, ne? Ja. Irgendwie ging das nicht. Und sie hatten keinen Platz. Hier sind sie zickzack gefahren, aber das war nicht wegen man weiß nicht, wie man das beschreibt. Sie haben versucht, vorwärts zu kommen, aber sehr, sehr, sehr langsam. Vielleicht kann man das so sehen als Zickzack. Vielleicht so, deswegen haben sie das geschrieben, gemalt so. Letztendlich haben sie die Ladung und alle Schiffsgeräte über Bord geworfen, um das Schiff leichter zu machen, in der Hoffnung, dass sie nicht so schnell runtergehen. Und vor zwei Wochen lang haben sie keine Sonne, keine Sterne gesehen. Könnt ihr das mal vorstellen? So war die Situation. Keine Sonne, keine Sterne. Zwei Wochen lang. Interessant ist jetzt, was Paulus sagt. Lasst uns lesen, was er hier sagt. Während dieser ganzen Zeit hatte niemand etwas gegessen, zwei Wochen lang. Da sagte Paulus zu den Schiffsbesatzungen: Ihr Männer, es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört und in Krete überwintert. Dann wären wir allen diese Gefahren und Schwierigkeiten erspart geblieben. Doch jetzt bitte ich euch eindringlich, gebt nicht auf. Keiner von uns wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte: Fürchte dich nicht, Paulus. Du wirst vor den Kaiser gebracht werden. So hat Gott es bestimmt und auch alle anderen auf dem Schiff wird Gott deinetwegen am Leben lassen. Deshalb hab keine Angst. Ich vertraue Gott. Er wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Wir werden auf einer Insel stranden. Wir treiben schon die 14. Sturmnacht im Mittelmeer. Gegen Mitternacht meinte die Matrosen, dass sich das Schiff einer Küste näherte. Deshalb warfen sie ein Lot aus und maßen eine Wassertiefe von etwa 40 Metern. Kurz darauf waren es nur noch etwa 30 Meter. Da bekamen sie Angst, auf einem Küstenriff aufzulaufen. Sie warfen am Heck vier Anker aus und warteten sehnsüchtig darauf, dass es hell wurde. Noch in der Dunkelheit versuchten die Matrosen, das Schiff heimlich zu verlassen. Unter dem Vorwand, sie müssten noch vom Bug aus Anker auswerfen, wollten sie das Rettungsboot zu Wasser lassen. Doch Paulus machte dem Hauptmann und den Soldaten klar: Wenn die Besatzung nicht auf dem Schiff bleibt, seid ihr alle verloren. Da kappen die Soldaten die Haltetaue und das Rettungsboot stürzte in die Tiefe. Könnt ihr diese Matrosen vorstellen? Oh, jetzt was. Da geht unser Rettungsboot. Schwimmen. Im Morgengrauen forderte Paulus alle auf, endlich etwas zu essen. Seit 14 Tagen seid ihr voll Anspannung, haben kaum etwas zu euch genommen, sagt er. Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr jetzt etwas essen und ihr dürft sicher sein, euch wird nichts passieren. Keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt werden. Nachdem Paulus das gesagt hatte, nahm er ein Brot, dankte Gott laut und vernehmlich, sodass alle es hören konnten, brach es in Stücke, begann zu essen. Da fassten alle neuen Mut. und aßen ebenfalls. Insgesamt waren wir 276 Mann an Bord. Als alle sich satt gegessen hatten, warfen sie die restliche Ladung Getreide über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Bei Tagesanbruch wusste keiner der Seeleute, welche Küste vor ihnen lag. Sie entdeckten aber eine Bucht mit flachem Strand. Und dahin wollten sie das Schiff treiben lassen. Sie kappten sämtliche Ankertaue, ließen die Anker im Meer zurück und machten die Steuerruder klar. Schließlich hissen sie das Vorsegel, hielten mit dem Wind auf das Land zu. Kurz darauf lief das Schiff auf eine Sandbank auf. Und während der Bug fest eingerammt war, begann das Heck des Schiffes durch die Brandung auseinanderzubrechen. Jetzt wollten die Soldaten alle Gefangenen töten, damit keiner von ihnen an Land schwamm und entkam. Das war tödlich für die Soldaten, wenn ein Gefangener geflohen ist. Sterben sie selbst. Doch der Hauptmann Julius hinderte sie daran, weil er Paulus retten wollte. Er befahl zunächst, alle Schwimmern über Bord zu springen, so das Ufer zu erreichen. Dann sollten die Nichtschwimmer versuchen, auf Brettern, Wrackteilen an Land zu kommen. Auf diese Weise konnten sich alle retten. Was für ein Panik! Es herrscht Panik auf diesem Schiff. Aber Paulus hält die Ruhe. Er hat keine Angst. Schauen wir nochmal seine Worte, genau seine Worte an. Guck mal, was er da sagt. Fürchte nicht, hat er gehört, fürchte nicht, Paulus, du wirst vor den Kaiser gebracht, soll Gottes bestimmt allen auf dem Schiff für Gottes Finger am Leben lassen. Hab keine Angst. Er sagte, ich vertraue Gott. Es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Ich weiß, vielleicht habt ihr kein Schiffbruch erlitten, oder irre ich mich? Wer hat Schiffbruch erlitten? Schlauchboot, Wrack. Nein, habt ihr auch nicht. Habe ich, bitte?
Kanu.
Martina?
Ja.
Ja. Ich kann noch die Schreien hören. Das müssen wir wiederholen. Habe ich auch dann gedacht. Vielleicht nächsten Sommer machen wir eine Kanufahrt. Gemeinsam.
Ohne dich.
Vielleicht haben wir sowas nicht so stark erlebt wie Paulus hier. Aber manchmal scheint eine Situation oder dein Gemüt oder den Krieg in einem Land ziemlich düster. Ich kann nicht mehr weit sehen oder denken oder fühlen. Es sieht aussichtslos. Was kann man tun? Wir sind fast alle hier Jünger Jesu. Wir haben uns für Jesus entschieden. Wir stellen Fragen. Wenn wir Zweifel haben, vielleicht denken wir, boah, ich bin schon lange ein Jünger Jesu. Wieso habe ich solche Gedanken? Wieso habe ich solche Gefühle? Ich sollte längst reif sein. Falsch. Wer hat uns das versprochen? Wir sollten schon so reif sein. Aber ich weiß schon, dass der Herrscher dieser Welt unsere schrägen Gedanken gegen uns benutzen kann. immer wieder benutzen, um uns zu enttäuschen oder uns weg von Gott, von dieser Beziehung zu Jesus zu schieben. Meine Frage für heute ist eine einfache Frage. Was können wir tun? Darf ich vorschlagen, wie wäre es, wenn wir tun, was Paulus hier tut? In gefährlichen Situationen. Er sagte, ich vertraue Gott. Er erhebt Anspruch auf seinen Gott und er spuckt dem Satan ins Gesicht. Diesem Gott werde ich vertrauen und nicht diese Situation, was ich erlebe und sehe, nicht meine Gedanken, nicht einen aussichtslosen Weg. Und auch nicht das, was diese Welt in meinem Ohr flüstert. Genau hat Paulus gesagt, es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Stark. Meine Frage an uns heute ist, was hat Gott dir längst gesagt? Schauen wir zusammen. Du kannst ein Foto davon machen. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Rebe des wahren Weinstocks. Ich liebe das Bild. Du bist ein Freund von Jesus. Du bist gerechtfertigt und erlöst. Du bist ein Erbe. Ein geheiligter Heiliger, ein Tempel des Heiligen Geistes, ein Glied des Leibes Christi, ein Botschafter für Jesus. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, bleibt in Erinnerung vielleicht. Für Gott ist es, was sagt er? Sagt es mit mir, vergangen. Ich liebe das. Etwas völlig Neues hat begonnen. Ja, wir kämpfen damit. Aber nicht vergessen, was er sagt. Immer wieder zurückkommen zu diesen Gedanken. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Wir sind freigesprochen. Wir können vor ihm stehen. Vor diesem großen, allmächtigen, perfekten Gott. Wir können vor ihm stehen. Du bist auserwählt, angenommen. Erlöst und vergeben. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Lebendig gemacht in Christus. Auferweckt mit ihm in den himmlischen Orten sitzen. Du bist Gottes Werk. Geschaffen in Christus. Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Lege ich falsch oder klingt es, als ob Gott einen Plan hat? Ja. Du bist ein Bürger des Himmels. Du wohnst nicht in Himmelstür, du bist ein Himmelsheimer. Du bist nicht ein Hildesheimer, du bist ein Himmelsheimer. Wortspiel, ne? Aber das ist Realität. Wir sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heilen. Jesus wird eines Tages wiederkommen. Du bist nicht länger ein Sklave, sondern frei. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. Ich soll. Nein, du darfst. Du kannst, weil du gerettet bist, weil du Freiheit bekommen hast. Manchmal werden wir von Lügen überflutet in diesem Leben. Von der Welt, von der Werbung, von Freunden, von Familie, von unseren eigenen Gedanken. Nicht vergessen, wer du bist. Die Worte, die Gott uns schon längst gesagt hat. Gott sei Dank, bin ich nicht mehr das, was ich einmal war. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. Amen. Ich habe ein paar Fragen, aber wir teilen uns nicht auf heute. Sie sind Fragen mehr, die ihr überlegen könnt für die Woche. Was hilft dir, an solche Worten oder Worte von Gott zu denken, daran zu erinnern, nicht zu vergessen? Man spricht von geistlichen Übungen, die sind eine Hilfe. Gute Gewohnheiten, ob es Gebet ist, Bibellesen, Gespräche, Zeit zu nehmen, alleine mit Gott. Was sind die Hindernisse in deinem Leben? Und welche kannst du aus dem Weg schaffen? Wie kannst du dein Vertrauen auf Gott stärken? Und ich liebe die vierte Frage. Wie siehst du das Ende deiner Geschichte? Es ist schon geschrieben. Gott weiß Bescheid. Die Frage, die wir überlegen müssen, ist: Vertrauen wir ihm? Beten wir zum Schluss. Vater, manchmal vergesse ich, was für eine Flut von Informationen, Beschreibungen, die du uns gibst, wer wir sind, dass wir in dir bleiben können. Danke, dass wir dein Wort haben und daran erinnern können. Nochmal lesen und nochmal lesen. Vater, gib uns Weisheit und die Gelegenheit und einfach deine Kraft, um das immer wieder zu tun. Danke für deine Liebe. Und dass wir deine Gnade jeden Tag erleben und genießen dürfen. Segnet uns heute. Danke, dass du bei uns bist. Heute, Montag, Freitag, jeden Tag. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Danke, Gott, für dieses Versprechen. Danke für dein Segen. Wir lassen es nicht hier. Wir nehmen es mit in die Woche. Herr Jesus, du bist unser Retter, unser Freund, und du wirst uns führen und leiten. Wir danken dir dafür und wir beten durch deinen mächtigen Namen. Amen.